Ich habe die Ehre, euch heute das Wort zu bringen. Und zwar predige ich heute über Hiob und seine Freunde. Seit dem Sündenfall gibt es Tod, Krankheit und die gesamte Menschheit leidet Tag für Tag. Vor Jahren habe ich mal ein Mädchen kennengelernt. Sie war einseitig gelähmt, weil ihr Vater sie in der Badewanne unter Strom gesetzt hat, um sie loszuwerden. Und ich habe mal eine Frau kennengelernt aus einem asiatischen Raum. Sie hatte ein Tattoo auf ihrem Unterarm und ich fragte sie, was bedeutet dieses Tattoo? Es war der Name ihrer Schwester und ihre Mutter hat das Kind kurz nach der Geburt getötet, weil sie kein weiteres Mädchen mehr haben wollte. Da war dieser kurdische Flüchtling, mit dem ich Schach gespielt habe. Er wurde von der türkischen Regierung jahrelang gefangen gehalten, misshandelt, geschlagen, gefoltert. Und wir können die Kreise des Leids weiter und enger ziehen. Und wir kommen irgendwann bei uns an, hier in diesem Raum, bei dir. Mit Zeit kommt Rat, oder vielmehr mit Zeit kommt Verlust, Enttäuschung, Krankheit, Tod, eines Tages für jeden. Tag für Tag finden wir uns in dieser gefallenen Welt ausgesetzt. Und wer sich nicht ablenkt und die Augen offen hält, wird sich früher oder später die Frage stellen müssen, warum leiden wir? Oder viel besser, warum leide ich jetzt? Denn wer nicht leidet, fragt meistens auch nicht nach dem Sinn. Genau betrachtet leidet aber jeder Mensch, auch wenn wir manchmal Momente des Glücks haben. Wir haben letzten Sonntag von der Entropie gehört, der Prozess des Zerfalls. Kaum werden wir geboren, beginnen wir schon zu sterben, bös gesagt. Wir zerfallen. Die Entropie ist also der unbezwingbare Behemoth, der mächtige Leviathan, und gnadenlos zwingt er uns in die Knie und am Ende wird der Zerfall uns zersetzen, bis wir nur noch Staub und Asche sind. Ist das Strafe? Weil wir sündigen? Weil wir unser Herz in unsere Begierden auf die Welt richten und nicht auf Gott? Wir können nachlesen, warum das passiert. In Genesis 1, Kapitel 3 lesen wir, warum der Mensch leiden muss. Der Mensch hat sich von Gott abgewandt und einen Riss zwischen Himmel und Erde geschaffen. Kapitel 3, Vers 14, die Tiere werden verflucht. Vers 16, das schöne Erlebnis, neues Leben auf die Welt zu bringen, wird von nun an mit Schmerz verbunden sein. 17, 18, die Erde ist verflucht und alles, was auf ihr ist und wächst. Und Vers 19, endgültig, der Tod, der jeden Menschen trifft. Ja, es ist eine Strafe, eine allgemeine, für jeden Menschen gültige. Doch wir als Christen stoßen hier auf ein Problem. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 23 und 24, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Wir sind gerecht, weil Gottes Sohn Jesus Christus auf die Welt kam, um für unsere Sünde, unsere Schuld am Kreuz von Golgatha zu sterben. Ja, wir verfehlen die Herrlichkeit Gottes und sündigen jeden Tag aufs Neue, wieder und wieder. Doch Gott wollte uns nicht der Strafe des ewigen Todes aussetzen. Er selbst hat seinen Sohn gesandt, damit der sich opfert und der für uns die Strafe trägt. Reicht denn das Blut Jesu Christus nicht aus, um für unsere Schuld zu bezahlen? Oder warum leiden wir trotzdem jeden Tag und müssen trotzdem sterben? Doch, das Blut Jesu Christi reicht aus. Paulus sagt nichts anderes. Der Grund für das Leid muss also zusätzlich zur Strafe auch ein anderer sein. Aber welchen Grund hat das Leiden denn noch? Und wie sollen wir damit umgehen? Und wo sollten wir die Frage auf diese Antwort finden, wenn nicht im Buch Hiob? Vers 1, Kapitel 1, Vers 1, Buch Hiob. Es war ein Mann im Land Us, der hieß Hiob. Der war ein untadeliger und rechtschaffener Mann, der Gott fürchtete und das Böse mied. Untadelig und gerecht? Kommt uns das nicht bekannt vor? Hat Paulus nicht ähnliche Worte für uns, welche an der Gnade Gottes teilhaben, verwendet? Aber aufgepasst, es geht nicht darum, dass Hiob sinnlos war. Kein Mensch kann das von sich behaupten. Wir auch nicht. Aber er war rechtschaffen und fürchtete den Herrn und er mied das Böse. Und all das zeichnet auch uns als Christen aus. Und Gott war stolz auf Hiob. Er sah einen rechtschaffenen Diener in ihm. Doch dann kam der Teufel. Und der Teufel zweifelte an Hiob. Er zweifelte, dass Hiob ein richtiger und guter, treuer Nachfolger Gottes war. Und so kam es, dass er seine Bedenken Gott gegenüber äußerte. Hiob ist nicht gerecht. Er hat einfach alles. Ist doch logisch, dass er Gott treu ergeben ist. Wetten, dass wenn du ihm alles wegnimmst, dass er sich dann von dir abwendet. Und Gott schickte den Teufel los, um Hiob heimzusuchen. Er nahm Hiob alles weg, was ihm lieb und teuer war. Familie, Besitz, Gesundheit. Und wie reagierte Hiob? Vers 20, Kapitel 1. Da stand Hiob auf und zerriss sein Gewand und schor sein Haupt und er warf sich auf die Erde nieder und wandte sich von Gott ab. Hä? Nein. Nicht wie der Teufel dachte, dass er sich von Gott abwandte, brachte das Leid Hiob anstatt von Gott weg hin zu Gott. Und er warf sich auf die Erde nieder und betete an. Und er sprach, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Was sehen wir hier in den ersten Kapiteln von Hiob? Wir sehen, Hiob hatte eine Grundlage, ein Verständnis von einem absolut souveränen Gott. Er wusste, dass Gott alles geschaffen hatte und dass alles, was er besitzt, ja sogar seine Gesundheit von Gott kommen muss. Und dass er kein Recht hatte, Gott zu verurteilen, wenn er diese Geschenke wieder wegnimmt. Nun, diese Grundlage hilft uns aber nicht wirklich, oder? Du kannst niemanden sagen, der sich in einem Leid befindet, nun, der Herr gibt, der Herr nimmt, gelobt sei der Herr, und dann klopfst du ihm noch zweimal auf die Schulter. Dieses Wissen über Gottes souveränes Handeln half auch Hiob nicht. Sonst wäre das Buch Hiob auch nach Kapitel 2 zu Ende. Aber es folgen noch 40 weitere Kapitel. Also für Hiob war diese Frage keineswegs geklärt. Und in diesen 40 weiteren Kapiteln ringt Hiob immer mehr mit der Frage, warum er als gerechter Mann ein solches Leid verdient hat. Auch Hiobs Freunde wussten nicht, wieso Hiob dieses Leid traf. Aber sie dachten, sie wussten es. Und sie alle hatten Ansichten von Gott, die aber nicht so in der Bibel stehen, sondern ganz einfach nur eine Meinung von Gott war. Gehen wir mal die Ansichten der Freunde Hiobs durch und schauen nach, warum diese falsch sind. Vielleicht entdecken wir den einen oder anderen Gedankengang, der uns selbst mal gekommen ist. Böse Zungen sagen, dass das siebentägige Schweigen, das ist so ein traditionelles Trauerschweigen, das man früher im alten Orient gemacht hat, das Beste war, was die Freunde gesagt haben. Wenn das aber wahr wäre, hätte Gott nicht zugelassen, dass ihre Ansichten in seinem Wort aufgenommen werden. Alle Freunde waren sich in einer Sache einig. Und ich hoffe, dass wir uns in dieser Sache auch einig sind. Und zwar, Gott ist gerecht und er duldet keine Ungerechtigkeit. Nach den 7 Tagen Schweigen war es Eliphas, der erste Freund, der Hiob zuerst einen Rat geben wollte. Kapitel 4 können wir nachlesen. Vers 7. Bedenke doch, ist je ein Unschuldiger umgekommen? Und wo wurden Rechtschaffene vertilgt? So viel ich gesehen habe, die Unrecht pflügen und die Unheil sehen, die ernten es auch. Durch Gottes Odem kommen sie um. Durch seinen Hauch, seines Zornes, werden sie verzehrt. Der Freund glaubte also, Hiob muss gesündigt haben und dass das Leid Hiob deshalb heimsuchte. Selbst wenn Hiob glaubte, er sei gerecht, nach Eliphas kann es niemanden geben, der gerecht sein kann. Und dann kommt der zweite Freund, Bildad. Und er baut auf der Philosophie vom ersten Freund Eliphas weiter auf. Kapitel 8, Vers 3. Bist du es aber, also sündig, so suche Gott ernstlich und flehe um Gnade zu dem Allmächtigen. Wenn du lauter und aufrichtig bist, so wird er sich um deinetwillen aufmachen und dein gerechtes Heim wiederherstellen. Was sagen die Freunde hier? Wie schon Eliphas ist Bildad der Meinung, Hiob muss erhalten, was er verdient. Und Leid ist immer Strafe Gottes. Um gerettet zu werden, muss Hiob also was tun? Er muss umkehren, zurück zu Gott. Hiob muss Buße tun, um gerettet zu werden und um sein Leid zu entfliehen. Müssen wir das auch? Kommt uns die Antwort nicht gefährlich bekannt vor? Wenn du das glaubst, dass du, wenn du eine aufrichtige und ehrliche Umkehr zu Gott erlebst, dann gerettet wirst, läufst du genau wie Bildad einer falschen Idee nach. Aber aufgepasst, ich will nicht sagen, Buße ist nicht notwendig, aber retten tut uns die Buße nicht. Retten tut uns Gottes Sohn, der die Strafe für uns am Kreuz trug, nicht mehr als Gnade allein. Gott ist niemandem gnädig, nur weil dieser seine Schuld eingesteht und Treue zeigt. Denn das nimmt die Schuld nicht weg. Gott ist gnädig, weil er seinen Sohn sieht, wenn er dich sieht. Ja, durch Gottes Wirken in unserem Leben erkennen wir immer mehr unsere Sündhaftigkeit. Und die Folge davon ist eine aufrichtige und tägliche Buße. Buße ist eine Konsequenz, eine Folge, die nach der Erkenntnis der eigenen Schuld kommt. Und jetzt kommt der dritte Freund. Der hieß Zophar. Natürlich musste er auch noch seinen Senf dazugeben. Und er beit weiter auf den Gedankengängen seiner Vorgänger. Kapitel 11, Vers 13. Wenn du nun dein Herz fest ausrichtet und zu ihm deine Hände ausstreckst, wenn Unrecht an deinen Händen ist, so entferne es und lass deinen Zelten nichts Böses wohnen. Ja, dann darfst du ohne Scheu dein Angesicht erheben und fest auftreten, ohne Furcht. Man muss also auch noch, zusätzlich zur Buße, sein Leben ändern. Und das Unrecht aus dem Leben räumen und ein gerechtes Leben führen. Was ist das? Das ist nichts anderes als Werksgerechtigkeit. Also Zophar meint hier, dass wir durch gute Taten unser Heiler wirken können. Und das noch bevor es überhaupt die Gesetze Moses gab. Ich glaube, wenn Zophar gewusst hätte, was da so steht in den Gesetzen Moses, hätte er nicht so groß geredet. Und was wir alles einhalten müssen. Und wie unmöglich das Ganze ist. Wir können das Gesetz auf ein einziges Gebot niederbrechen. Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Niemand, bis auf eine Ausnahme, haben je geschafft, dieses Gebot zu halten. Wie viel weniger können wir alle Gebote halten? Das ist nicht möglich. Also wenn Zophar recht hätte, würde das bedeuten, dass wir als Christen leiden müssen. Es ist einfach unser Schicksal, weil wir nicht fähig sind, das Gesetz zu halten. Wir sind einfach einem Leben in Pein und Leid ausgesetzt, weil wir tagtäglich bestraft werden müssen. Aber auch hier ist die Antwort dieselbe, wie auch schon bei seinen Vorgängern, den Freunden. Auch wenn du alles daran gibst, ein gerechtes und gutes Leben zu leben, wenn du auch nur einmal versagst, wirst du Gottes Zorn ausgesetzt. Es wird also niemals ausreichen, um dich von Gottes gerechter Strafe zu befreien. Genauso wenig wie eine Buße. Es gibt nur eine einzige Sache, was uns aus dem Zorn Gottes entreißt. Und das ist Gnade allein. Und die kann nicht verdient werden. Gott gab sie dir einfach durch seinen Sohn, Jesus Christus. Ihr merkt jetzt vielleicht, wir haben immer noch keine Erklärung für das Leid. Aber wir haben eine, warum das Leid nicht da ist. Es ist nämlich nicht da, um uns Christen zu bestrafen. Weil Gott hat seinen Sohn schon bestraft, für uns. Wenn wir also Leid begegnen, sollten wir nicht wie die Freunde Hiob von einer gerechten Strafe ausgehen, sondern erstmal davon ausgehen, dass es keine Strafe ist. Und so das hindert uns, ein ungerechtfertiges und vorschnelles Urteil zu fällen. Hiobs Freunden war das nicht klar. Sie wussten, was Hiobs Problem war. Doch Hiob ließ nicht los von seinem Standpunkt. Er sei hier ungerecht behandelt worden. Für die Freunde muss Hiob ein hoffnungsloser Fall gewesen sein. Nach 30 Kapiteln Streit mit Hiob und misslungenen Versuchen, ihn zu überzeugen, dass er ungerecht sei, schwiegen sie. Sie wussten nicht mehr weiter. Und hier an der Stelle, Kapitel 32, meldet sich ein vierter Mann zu Wort. Elihu. Ganz anders als die Freunde Hiobs, wird Elihu uns als geduldiger, kluger, zurückhaltender junger Mann beschrieben, der nicht vorschnell urteilt und völlig neue Gedanken in das Gespräch bringt. Und ich möchte mit euch lesen, und für diejenigen, die eine Bibel dabei haben, bitte schlagt es auf, Kapitel 33, Abvers 12, und wir lesen bis 30. Siehe, da bist du nicht im Recht, erwidere ich dir, denn Gott ist größer als der Mensch. Warum rechtest du mit ihm, da er doch keine seiner Taten zu verantworten hat? Sondern Gott redet einmal und zum zweiten Mal und man beachtet es nicht. Im Traum, im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt und sie auf ihren Lagern schlummern, da öffnet er das Ohr des Menschen und besiegelt seine Warnungen an sie, um den Menschen von seinem Tun abzubringen und den Mann vor dem Hochmut zu bewahren, damit er seine Seele von der Grube zurückhalte und sein Leben davon in den Wurfspieß zu rennen. Er züchtigt ihn mit Schmerzen auf seinem Lager. Ja, er straft sein Gebein sehr hart, dass ihm das Brot zum Ekel wird und seiner Seele die Lieblingsspeise. Sein Fleisch windet dahin. Man sieht es nicht mehr. Und seine Knochen, die man sonst nicht sah, liegen bloß. Seine Seele naht sich der Grube und sein Leben den Todesmächten. Wenn es dann einen Gesandten gibt, einen Mittler, einen aus Tausenden, der dem Menschen seine Gerechtigkeit verkündigt, so wird er sich über ihn erbarmen und sprechen. Erlöse ihn, damit er nicht zur Grube hinabfahre. Ich habe ein Lösegeld gefunden. Alsdann wird sein Fleisch frischer sein als in jungen Jahren. Er wird zurückkehren zu den Tagen seiner Jugend. Er wird zu Gott flehen und er wird ihm gnädig sein. Ja, er wird sein Angesicht sehen lassen, mit Jauchzen. Er wird dem Menschen seine Gerechtigkeit wiedergeben. Der wird dann singen vor den Menschen und sagen, ich hatte gesündigt und das Recht verkehrt, aber er hat es mir nicht vergolten, wie ich es verdienen würde. Er hat meine Seele erlöst, dass sie nicht in der Grube hinabgefahren ist, so dass mein Leben das Licht wieder sieht. Siehe, dies alles tut Gott zwei- oder dreimal mit den Menschen, um seine Seele von dem Verderben zurückzuholen, damit sie erleuchtet werde mit dem Licht der Lebendigen. Was lernen wir von dieser Rede Elihus? Zum einen, Gott ist größer als wir Menschen. Gott hat uns geschaffen. Er muss sich für sein Wirken nicht vor uns verantworten. Wisst ihr, wenn wir uns auf eine Beziehung mit Gott einlassen, bedeutet das, dass wir uns hingeben, dass wir uns ganz und das Werkzeug für ihn zur Verfügung stellen. Das bedeutet, dass wir zulassen, dass Gott auch Leid anwenden wird und in unser Leben schickt. In Offenbarung 2, Vers 10 steht, fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und die werdet Drangsal haben, 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wenn Gott Leid in unser Leben lässt, dann manchmal, um uns zu prüfen und manchmal, um uns zu stärken für noch schwerere Prüfungen. Und das alles, weil Gott es so will. Eine Beziehung mit Gott bedeutet, dass wir Ja sagen. Ja zum Leiden in dieser Welt, egal wie das aussieht. Zweitens, Gott spricht durch das Leid, um uns zu züchtigen und uns zu demütigen. Elihu sagt, Gott spricht zuerst leise, im Traum, im Nachtgesicht. In meinem persönlichen Glaubensleben sehe ich diese Worte mehr als bestätigt. Dann, wenn ich meine Arbeit zur Seite lege, meine Zähne geputzt habe, einen Abendspaziergang gemacht habe und mich ins Bett lege, verarbeite ich den Tag und bete. Und mehr als einmal hat mir Gott in der Zeit, kurz vor dem Schlafen gehen, gezeigt, etwas, was nicht in seinem Willen ist und etwas, das ich ändern soll. Vielleicht ist es bei dir anders. Vielleicht ist deine Gebetszeit am Morgen. Aber auch dort, man ist emotional, vielleicht noch nicht so ganz wach, man ist sensibler. Man kann Gottes Flüstern besser wahrnehmen, weil in diesen Zeiten zur Nacht auch oft nicht so viel da ist, was uns ablenkt. Aber wenn wir dann nicht auf Gott hören, und das tun wir oft nicht, dann kann es sein, dass Gott ein Schrecken auf dein Leben schickt, einen Leviathan, den du nicht bezwingen kannst. Elihu sagt, Vers 17, um den Menschen von seinem Tun abzubringen und den Mann vor dem Hochmut zu bewahren, damit er seine Seele von der Grube zurückhalt und sein Leben davon in den Wurfspieß zu rennen. Gott will uns nicht verderben lassen. Und wir Menschen neigen so schnell dazu, stolz und überheblich zu werden, wenn es uns gut geht. Dann vergessen wir Gott. Und Gott möchte uns hindern, uns selbst in den ewigen Tod zu bringen. Deshalb kann es sein, dass er dir Leiden in dein Leben schickt. Nicht um dich zu plagen, sondern um dich zu retten vor dir selbst. Er demütigt dich durch das Leid, damit du auf deine Knie fällst und dir erneut eingestehen musst, Gott ist größer als ich. Und dann kannst du auch wieder Gottes Flüstern wahrnehmen. Der dritte Punkt, den ich aus diesem Text genommen habe. Gott erbarmt sich dem Sünder. Vers 23. Wenn es dann für ihn einen Gesandten gibt, einen Mittler, einen aus Tausenden, der dem Menschen seine Gerechtigkeit verkündigt, so wird er sich über ihn erbarmen und sprechen, erlöse ihn, damit er nicht zur Grube hinabfahren. Ich habe ein Lösegeld gefunden. Elihu wusste wahrscheinlich nicht, dass Gott eines Tages seinen Sohn auf die Erde senden wird, um für unsere Fehltritte, unseren Stolz und unsere Arroganz die Strafe zu erleiden. Aber Elihu erkannte, dass Gott Gnade walten lassen wird. Er wird ein Lösegeld finden und wir wissen, wer dieses Lösegeld war. Jesus Christus hat für uns die Möglichkeit geschaffen, an der Gnade teilzuhaben. Er, Jesus, ist dieser Mittler, der uns in unserem Leiden vor Gott vertritt. Er ist der Hohepriester, der versucht wurde, wie wir und wie wir in Leiden und Schrecken gelebt hatte. Und er hat doch nie gesündigt. Er war immer gehorsam. Und in diesem Gehorsam hat er sich selbst geopfert, damit wir nicht mehr bestraft werden müssen. Er versteht jedes Leiden. Und er will uns helfen, in unserer Not Gott treu zu bleiben. Und wenn wir untreu sind, vergibt er uns. Wir sollten Gott gehorchen. Und wenn du seinen Ruf noch nicht nachgefolgt bist, mach es heute. Hör auf das Flüstern, solange du noch kannst. Denn wenn Gott sein, C.S. Lewis hat das mal gesagt, ein Megafon, wenn er das rausholt und dich anbrüllt und dir Leiden und Schmerzen in dein Leben schickt, wirst du sagen, ach, hätte ich doch früher auf Gott gehört. Zum Schluss noch kurz eine Zusammenfassung. Was haben wir heute gelernt? Gott ist immer gerecht. Und wir Menschen sind es nie. Wir verfehlen die Herrlichkeit Tag für Tag aufs Neue. Wir haben gelernt, dass Buße nicht ausreicht und auch keine guten Taten. Elihu sagte, es ist das Blut von Jesu Christi, von einem Mittler, welches unser Gewand weiß erscheinen lässt vor den Augen des Herrn, obwohl unser Fleisch nach wie vor verdorben bleibt. Eine Beziehung mit Gott bedeutet zuzulassen, dass Gott Leid in deinem Leben anwenden wird und darf, um zu dir und deinen Mitmenschen durch dein Leid zu sprechen. Wenn wir verstanden haben, dass das Leid in unserem Leben uns immer zum Guten dient, auch wenn wir dies in Momenten des Leidens vielleicht nicht immer verstehen, können wir in ein Gebet einstimmen, dass Hiob inmitten seines Leidens und gefühlt ausweglosen Situation sprach. Und wir können nachlesen, was Hiob schrieb, in Kapitel 19, Vers 25. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Was für eine Verheißung! Selbst wenn wir hier auf Erden immer wieder leiden müssen und uns immer wieder vor Gott demütigen müssen, wird all das Leid einmal vorbei sein. Dann, wenn wir die Blümchen von unten betrachten, wenn der letzte Hauch unsere Lippen verlässt und wir dem Herrn im Himmel gegenüberstehen und er uns nicht mehr fremd ist, dann ist es vorbei, kein Leid mehr, keine Schrecken mehr, nur noch ein Friede und eine Liebe in Ewigkeit. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Ich hoffe, dass auch du deine Sehnsucht in Gott steckst, auf ein Leben in Frieden nach diesem Leben, auf ein Leben in Ewigkeit. Amen.